Das Lokalmagazin live am Montagvormittag und wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio, Tilman Rösch und Inge Jens. Hallo, schön, dass Sie da sind. Das hat einen Anlass, einen konkreten, und zwar haben wir hier einen großen Bildband vor uns liegen, die kleine große Stadt Tübingen. Herr Rösch, Sie haben die Fotos gemacht und Frau Jens, Sie haben die Texte geschrieben.
Ja, zum Teil hat sie mein Mann noch geschrieben, aber ich habe sie aktualisiert, ich habe sie durchgesehen und ich habe geguckt, dass jetzt dann auch alles wieder zueinander passt.
Das Buch ist 1981 das erste Mal erschienen, jetzt vergriffen, damals natürlich noch mit den alten Fotos. Wie kam es jetzt zu der Neuauflage und zu dieser Aktualisierung?
Ich nehme an, es war eine Idee von dem Verleger Klöpfer. Ich bin gar nicht genau informiert, jedenfalls kam er eines Tages und sagte, Tilman Rösch, mache bereits Fotos und ob ich was dagegen habe, wenn und so weiter. Und naja, ich habe ihm gesagt, ich hätte nichts dagegen, sofern die alten Rechte mit dem alten Verlag irgendwie geregelt wären. Aber ich weiß auch gar nicht, es gibt den Theiss Verlag noch, bei dem das damals erschienen ist, aber offenbar an andere Verlage angegliedert und auch mit einem völlig anderen Ziel vor Augen, als es damals war.
Wie haben Sie es erlebt? Wie kamen Sie zu dem Auftrag?
Ja, Herr Klöpfer kam auf mich zu und hat gesagt, dieses alte Buch ist nicht mehr aktuell. Die Fotos spiegeln eine Zeit, die jetzt nicht mehr ist. Inzwischen gibt es viele neue Dinge in Tübingen und man sieht es auch in den Autos, die schon Oldtimer geworden sind. Und mein Auftrag war, dem alten Buch zu folgen. Ich habe dann über eine Bekannte, die wieder eine Freundin in Berlin hatte, das Buch bekommen und bin dann diesem Buch gefolgt.
Also dieselben Plätze nochmal abgegangen oder dieselben Motive nochmal gesucht?
Ja, die Motive gesucht und dann eben versucht, eben mit meinem Blick die Fotos zu erstellen.
Ich glaube, das ist überhaupt der Witz dieses Buches. Nicht, dass es die alten Objekte, von denen ja die Beschreibungen und auch die historischen Erklärungen vorlagen, die nur noch einmal aus einer völlig neuen Perspektive heraus festzuhalten.
Und die ganzen Veränderungen, wenn man es dann so nebeneinander hält, sind nicht nur die Autos?
Nein, es gibt auch neue Stadtviertel in Tübingen, das französische Viertel und das Universitätsmuseum im Schloss, das gab es früher auch noch nicht. Und so gab es immer wieder was Neues zu entdecken.
Wie sind Sie insgesamt rangegangen? Wie haben Sie Ihren Blick für Tübingen denn geschärft und geschult?
Ich habe das Buch mir natürlich vorher angeguckt und den Text gelesen und dann stand ich vor dem Gebäude und habe eben meinen Ausschnitt gesucht und natürlich auch das Wetter. Bevor ich gestartet bin, habe ich an den Himmel geschaut, wie wird das Wetter wohl werden und was kann ich an so einem Tag am besten fotografieren.
Also nur Sonnenlicht ist aber auch nicht immer nur gut, oder?
Nein, so ein Tag wie heute mit so einem grauen Himmel, heller grauer Himmel, ist ideal. Da stören die Wolken nicht. Denn meine Aufgabe war es auch, nicht touristische Postkartenmotive abzubilden, sondern klare, strenge Fotos.
Was heißt das, klare, strenge Fotos?
Ja, keine Wölkchen vor dem blauen Himmel. Unser Konzept war auch, nur Schwarz-Weiß-Fotos in das Buch zu nehmen. Das war im alten Buch gemischt, farbig und schwarz-weiß. Und im alten Buch, da gab es einen Textteil und einen Bildteil. Und man musste immer blättern, wenn man den Textteil gelesen hat, wo ist jetzt das Bild. Und wir haben jetzt in dem neuen Buch Text und Bild nebeneinander.
Ja, es ist ganz schön, dass die Bilder jetzt in den Text, ja, sie sind eigentlich gar nicht mal nebeneinander, sondern die Bilder sind voll in den Text integriert. Und das macht die Lektüre des Buches unendlich viel leichter und angenehmer und auch informativer. Denn ich meine, es ist wirklich diese Mischung zwischen unterhaltsam und unterhaltlich. Man erinnert sich gerne oder man soll sich gern der Zeit erinnern, die man in welcher Funktion auch immer, ob als Urlauber oder Student, ganz egal, in Tübingen verbracht hat, mit der historischen Perspektive zusammenzusehen. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen und das ist leichter, wenn die Bilder in den Text integriert sind, hat außerdem den Vorteil, dass die Bilder nicht alle gleich groß sind. dass man sie die Größe dem Text ein bisschen anpassen kann, ihrer Bedeutung anpassen kann. Also Text und Bild ist viel besser ineinander integriert. Und ich habe nur positive Stimmen gehört. So schön das alte Buch ist, wirklich ästhetisch schön. Und, aber es ist nicht mehr das, was es einmal war. Und das eigentliche Anliegen, was mein Mann und ich damals hatte, kommt jetzt für mich eigentlich zum ersten Mal deutlich zum Vorschein, nämlich das, was ich sehe, nun auch historisch erklärt und eingeordnet zu finden. Das geht wunderbar mit diesem Buch und den integrierten Fotos, nicht?
Wie sind Sie damals dann vorgegangen? Nach welcher Struktur oder nach welchem Konzept haben Sie Ihre Texte geschrieben?
Die Fotografen haben damals teilweise einfach nach Lust und Laune fotografiert. Wir haben es uns angesehen und zum Teil aber auch schon auf unsere Bitten hin bestimmte historische Gebäude fotografiert, weil uns natürlich mehr als den, ja, es sind mehrere Fotografen damals gewesen, daran lag, eine neuartige Geschichte dieser Stadt zu schreiben. Die Geschichtsschreibung über die Stadt lag sehr im Argen vor 50 Jahren und da war das natürlich ein willkommener Anlass. Es ist eine Spätfolge des Universitätsjubiläums, eine Spätfolge der Universitätsgeschichte, die mein Mann und ich zum 500-jährigen Jubiläum der Alma Mater geschrieben haben.
Was hat Ihnen da gefehlt an der Geschichtsschreibung?
Nein, an der Geschichtsschreibung nicht. Aber wenn ich nun eine Stadtbeschreibung mache, lag uns von vornherein sehr stark daran, die Verzahnung zwischen Stadt und Universität darzustellen. Denn Tübingen, so wie es seit Jahrhunderten lang ein Begriff ist, impliziert immer Stadt und Universität und impliziert natürlich auch das weitgehend unbekannte, schwierige Verhältnis der jeweiligen Obrigkeiten und auch der Institutionen miteinander.
Ja, haben Sie da auch Konfliktpotenzial dann herausgefunden bei Ihren Forschungen und bei Ihren Arbeiten?
Da können Sie, wenn Sie Universitätsgeschichte betreiben, wie wenn Sie Stadtgeschichte betreiben, können Sie an dem Konfliktpotenzial nicht vorbeisehen. Das ist völlig klar. Nicht, dass darin beruht also eigentlich das Wesen von Tübingen, ständige Kämpfe aufeinander eingehen, sich auseinander dividieren, den Bedürfnissen des anderen nachkommen und so weiter. Es ist also ein ständiges Aushandeln von zivilen und universitären Interessen gewesen. Und das durch die Jahrhunderte zu verfolgen, ist natürlich lustig. Das ist heute alles ganz, ganz abgeschwächt. Das vollzieht sich auf dem finanziellen Sektor, auf dem baulichen Sektor natürlich auch. Die Stadt muss wachsen, wenn die Universität wächst, weil die Studenten sonst nicht bleiben können. Aber das hat uns damals weniger interessiert. Das fiel natürlich jetzt schwerer ins Gewicht, nicht?
Die Konflikte oder was fiel schwerer ins Gewicht?
Nein, nicht die Konflikte, sondern einfach die Bedürfnisse der Universität. Es ist durch die Jahrhunderte durch ablesbar gewesen, dass die Stadtentwicklung zu einem hohen Prozentsatz von der Entwicklung der Universität abhängig gewesen ist. Wenn die Universität was brauchte, die Verwaltungen waren sehr schwierig, sie waren getrennt, aber sie waren natürlich nicht unabhängig voneinander, so wie es um Interessenkonflikte ging. Das ist heute alles anders, nicht? Also diese handgreiflichen Konflikte zwischen den jeweiligen Autoritäten. Und es gab derer viele, denn die Stiftskirche war ja auch noch mal unterstand der geistlichen Aufsicht. Es gab die städtische Autorität, es gab die geistliche Autorität. Es gab teilweise sogar noch eine vierte, nämlich das Collegium Illustre, das jetzige Konvikt, also die Bleibe für die katholischen Theologiestudenten, hatte auch noch mal eine eigene Gerichtsbarkeit, unterstand anderen Obrigkeiten als die Stadt. Also bis zu vier Obrigkeiten mussten sich vertragen in dieser Stadt und mussten irgendwie miteinander auskommen, nicht? Und das führt natürlich zu auch ganz handgreiflichen und interessanten Konflikten, die wir meistens in der Universitätsgeschichte dargestellt haben, aber die sich natürlich auch zum Teil in den baulichen Dokumenten sozusagen niedergeschlagen hat, nicht?
Auf welche Quellen haben Sie sich dann gestützt bei Ihrer Recherchearbeit dann?
Universitätsarchiv und für die Stadt, also jetzt, um auf dieses Tübingen Stadtbuch zurückzukommen, Stadtarchiv selbstverständlich, nicht?
Und das haben Sie quasi gesichtet, die Texte?
Sie marschieren dahin und gucken sich an, was sie wissen wollen, nicht? Und lesen dann auch ein bisschen und gucken, ob sie von dort aus Anregungen kriegen und einiges erfahren, von dessen Existenz sie nichts gewusst haben, sodass sie es gar nicht hätten hinterfragen können, nicht?
Und das war ein Leben jenseits der Universität, gibt es ja in der Stadt aber auch schon seit allen Jahrhunderten.
Bitte?
Das Leben jenseits der Universität, also das gar nichts damit zu tun hat?
Das Leben jenseits der Universität gibt es länger als das Leben mit der Universität. Das ist nun mal, das muss man auch wiederum sagen. Und es war eine große Schwierigkeit und es ist, hat die Stadt grundlegend geändert, dass sie die Autorität teilen musste, dass also plötzlich nicht nur städtisches Recht, städtische Interessen im Vordergrund standen, sondern im Gegenteil. Die Universität, die natürlich auch ein starkes wirtschaftlich anregendes Moment war, dass sie den Interessen dieser neuen Institution Rechnung tragen mussten, auf eine sehr vielfältige Weise. Und die Konflikte waren vorprogrammiert. Nicht schon die Stadtburschen und die Studenten gerieten ständig aneinander, ob es nun um Mädchen ging oder um was weiß ich wie, nicht um Verteidigung von Plätzen und also da gibt es wirklich alles. Die Kriminalstories ist, wenn Sie die Archive in den Archiven die Dokumente lesen, nicht?
Fließen die auch ein bisschen ein in Ihre Texte dann?
Ein bisschen, ja, schon. Doch. Wir haben uns bemüht, und das ist natürlich hauptsächlich das Verdienst meines Mannes gewesen, es so konkret wie möglich zu fassen. Nicht? Bilder sind etwas Konkretes und da dürfen die Texte auch nicht zu abstrakt sein. Wer es dann in allen Verzahnungen genau wissen will und in der wissenschaftlichen Entwicklung sozusagen, der soll die Universitätsgeschichte lesen, die ja auch dann wiederum genügend von der Stadtgeschichte enthält, denn der Raum Tübingen war klein. Tübingen ist sicherlich eine der kleinsten Universitätsstädte gewesen. Also insofern sind hier auch die Konflikte, die sich anderswo auch abgespielt haben, besonders gut ablesbar gewesen und haben plastische Formen angenommen.
Und da spielt ja auch der Titel dann seine Rolle, die kleine, große Stadt Tübingen. Klein vom Raum, von der Einwohnerzahl, aber groß vom historischen Geist. Oder auf was kann man das groß noch alles münzen?
Groß, was die Bedeutung, was die geistige Bedeutung und die geistige Strahlungskraft anlangt. Nicht, wenn Sie heute, um das zu verbinden, wenn Sie das Buch aufschlagen, sehen Sie zum Beispiel ein Bild des Reuchlinschen Löwen unten in der Borsagasse. Der steht heute noch da, steht Reuchlin dran. Also es verweist auf einen großen Gelehrten, der in dieser Stadt gewirkt hat und seine Spuren hinterlassen hat. Er ist nicht sein ganzes Leben da gewesen, ist nachher nach Basel gegangen, wenn ich mich recht erinnere. Aber er ist hier gewesen und er hat natürlich das Tübinger Leben mit geprägt. Er war auch ein Anziehungspunkt für Studenten. Es ist nicht erst nur seit heute so, dass die Studenten ihren Lehrern nachreißen, sondern das ist im Mittelalter und in der frühen Neuzeit natürlich viel mehr noch der Fall gewesen.
Ein Magnet. Wie sind Sie mit dem Titel umgegangen beim Fotografieren? Kleine und große Stadt, was ist für Sie klein in Tübingen und wo kommt die Größe dann auch zur Geltung?
Also die kleine Stadt ist für mich so der Altstadtkern, der in Tübingen ja perfekt erhalten ist. Es wurde im Krieg nichts zerstört und es wurde auch nicht viel falsch gemacht mit Neubauten. Und das Große ist eben das, was sich auf den Berg oben abspielt, da im Botanischen Garten und die wissenschaftlichen Institute und Kliniken. Das habe ich vom Galgenberg aus fotografiert als Panorama. Das ist das erste Bild in diesem Band. Und da sieht man die Stiftskirche und das Schloss und dahinter eben diese Hochhäuser und diese Gebäude von den Kliniken bis Waldhäuser Ost, das kleine Manhattan.
Und das zeigt dann eben auch was Größeres als eben die kleine Altstadt.
Ja, das sind auch Fotos dabei vom Max-Planck-Institut. Das hat ja auch eine große Bedeutung, dem wichtige Forschung betrieben wird, die weit über Tübingen hinausstrahlt.
Ich meine, dass Tübingens Bedeutung liegt jetzt natürlich auch sehr stark in den Naturwissenschaften und auch in der Nähe zum Max-Planck-Institut. Also es sind inzwischen sehr viele Institutionen hier. Es ist nicht nur die Universität, aber es ist immer noch so etwas wie ein gelehrtes Leben, was das Leben unserer Stadt zu einem großen Teil, nicht mehr ausschließlich, aber doch zu einem großen Teil bestimmt.
Es geht um Stadtgeschichte und auch um Architektur. Aber ein Buch braucht ja immer auch eine gewisse Dramatik, Dramaturgie. Ja, Sie haben gesagt, Sie fangen mit dem einen Buch, mit dem einen Bild an, aus einem bestimmten Grund halt auch wahrscheinlich. Ne? Wie haben Sie sich da weiter leiten lassen? Auch war das, sind Sie dem Alten eben in allen Details gefolgt oder haben Sie da auch selber nochmal neue dramaturgische Elemente auch eingebaut?
Ja, das ist so eine Suche mit der Kamera ist eigentlich immer ein Abenteuer. Man sieht das Gebäude und dann schaut man genauer hin und dann entdeckt man plötzlich Details wie diesen räuchlichen Löwen, den ich lang gesucht habe in der Borsagasse und dann plötzlich gesehen habe hinterm Hölderlin-Turm an der italienischen Gaststätte an der Fassade. Solche Entdeckungen macht man da. Eben Frau Jens hat es schon beschrieben, auch diese Treppentürme, die in der Altstadt Tübingens was ganz Besonderes sind. Solche Treppentürme waren früher nur an Schlössern und Prachtgebäuden gang und gäbe, aber in so Bürgerhäusern wie Tübingen ist es eine Seltenheit.
Sie waren vor allen Dingen in anderen Städten und das ist auch wieder für Tübingen typisch, und darum war das wichtig, die so zu fotografieren. Sie waren immer, sind in Tübingen, es gibt auch vier Stück, sie sind an der Rückseite der Häuser angebracht. Und ursprünglich sind sie einmal gedacht als Zierelemente für die Fassade, die nutzbringend verwendet wurden. Also Treppentürme sind einfach Türme, in denen sich die Treppenhäuser befinden. Und in den meisten Städten, sie kommen aus den Städten, Bürgerhäuser, sie kommen aus dem Sakral, sie kommen ursprünglich aus dem Burgenbereich, nicht? Sie sehen hier im Schloss, gibt es an jeder Ecke so einen Treppenturm. Von da aus konnten sie dann in die verschiedenen Etagen eindringen. Wenn es sie im bürgerlichen Bereich gegeben hat, hat es sie normalerweise in den Fassaden gegeben, weil sie als Schmuckelement verwendet wurden. Und auffällig in Tübingen ist, dass sie wirklich suchen müssen. Nicht? Sie haben ganz schön gesucht, bis sie sie alle gefunden hatten. Ich habe sie damals auch sehr intensiv gesucht und eben auch nur mit Hilfe der Aufzeichnung des Stadtarchivs gefunden. Aber ich wusste, dass es sie gab und dann, wenn Sie so ein Buch machen wollen, müssen Sie sie natürlich finden, denn das ist eine Besonderheit, nicht?
Und da hatten Sie einen Tipp, gehen Sie mal in die Ecke oder?
Ja, ich hatte eine Straße, in dieser Straße muss irgendwo ein Treppenturm sein. Und einer zum Beispiel in der Kollegiumsgasse, da bin ich dann, ich wusste die Hausnummer, in das Geschäft Mokka gegangen, habe gefragt, hier müsste ein Treppenturm sein. In diesem Hinterhof, gibt es da einen Zugang? Nein, es gibt keinen Zugang, da können Sie nicht hin. Versuchen Sie es in diesem Supermarkt oben in der langen Gasse. Und da bin ich dann hingegangen und die Geschäftsführerin saß an der Kasse, war beschäftigt und ziemlich unwirsch und hat gesagt, nein, den Hinterhof darf ich nicht betreten, nur wenn der Hauseigentümer das schriftlich erlaubt. Dann bin ich zum Holzmarkt zu H&M und dort wurde dann auch die Geschäftsführerin gerufen und die war sehr hilfsbereit, hat mich durchs Lager geführt und so kam ich dann in diesen kleinen Innenhof und da war auch dieser Treppenturm, der inzwischen keine Treppe mehr ist, sondern integriert ist in die Etagen als kleines abgerundetes Zimmer. Auch unten im Mokka, selbst das Mokka hat unten einen Teil von diesem Treppenturm.
Ja, das ist neu, nicht? Das war damals eben noch absolut als Aufgang benutzbar. Also es hat sich, das war jetzt für mich interessant, dann zu sehen, was sich geändert hat in, so lange ist das noch gar nicht, 40 Jahre, knapp 40 Jahren, nicht?
Detektivische Arbeit als Fotograf?
Ja.
Hat
ja,
man das auch?
Ja. Ich musste lange suchen, auch zum Beispiel in der Münzgasse, das ist auch im Buch Die Rede, da gibt es einen wunderschönen Innenhof mit Fachwerk und Gärten. Aber die Tore sind alle verschlossen. Aber zum Glück habe ich einen Bekannten eines Freundes, der dort wohnt. Und den habe ich dann angerufen und der hat mir dann alles gezeigt.
Der Innenhof in der Münzgasse. Inwieweit haben Sie jetzt während der Entstehung vom Buch zusammengearbeitet? Haben Sie sich da ein paar Mal getroffen auch und Sachen abgesprochen?
Ja, wir haben uns öfters getroffen bei mir im Atelier. Da waren dann die Bilder schon am Bildschirm und da haben wir dann geschaut, was fehlt noch, welche Bilder brauchen wir gar nicht oder was für neue Gebiete müssen noch erschlossen werden.
Da haben wir auch die Struktur des Buches festgelegt, nicht? Denn sie können sie nicht kopieren. Ursprünglich dachten wir, es sei machbar, sozusagen eins zu eins nur modern zu fotografieren. Aber das ist es nicht, nicht? Sie müssen doch dann schon auch ein bisschen andere Struktur zugrunde legen. Vor 30 Jahren war es noch nicht so bemerkenswert, dass die Altstadt so noch völlig intakt war. Und das ist in Tübingen in der Tat bemerkenswert. Ich habe es inzwischen in anderen Städten auch gesehen. Alle die Altstädte haben sich relativ untangiert erhalten können, die zu ärmeren Städten gehörte. Nicht da, wo nach dem Kriege gleich, aus welchen Gründen auch immer, viel Geld war, hat man nichts Eiligeres zu tun gehabt, als den ganzen alten Kruscht sozusagen zu beseitigen, ohne den Wert für das Gemeinwesen zu erkennen. Das interessierte nicht. Also es war die Zeit der großen Erneuerung, Amerikanisierung. Nicht, was baufällig ist, wird abgerissen. Nicht? Auf Reparaturen, Renovierung, nicht? Wieso? Und überhaupt, man hatte eine andere Vorstellung von Lebensqualität. Lebensqualität war, ich übertreibe jetzt erheblich, das, was aus Amerika kam, garantierte Lebensqualität. Das hat sich Gott sei Dank grundlegend geändert in den letzten 30 Jahren. Und auch diese mentale Änderung ist an dem Buch, finde ich, oder an der Differenz der Bücher, wenn die Bücher nebeneinander liegen, ist sehr schön ablesbar geworden.
Nochmal zu Ihren Treffen und den ja, strukturellen auch Besprechungen. Wie ging das denn vonstatten? Wie sind Sie zu dieser jetzt finalen Struktur dann gekommen, dass es die Reihenfolge auch, so wie sie jetzt ist. Was hat Sie dazu bewogen, quasi mit dem Bild anzufangen, mit dem weiterzumachen und die verschiedenen Etappen?
Ja, die Vorgabe des Alten.
Das ist gleich geblieben.
Ja, das war der Grundfaden. Aber dann, manchmal haben wir so eine Art Spaziergänge auch gemacht, was reiht sich an die Münzgasse, kommt das Rathaus, die Haargasse und so weiter, Marktplatz, so das, was in der Stadt auch regional zusammenhängt, haben wir im Buch in eine Reihenfolge gebracht.
Also so die örtlichen quasi Spaziergänge dann auch
ja.
So wiedergegeben.
Ja, und dann natürlich in den Texten auch möglichst versucht, zeitgenössische Beschreibung zu finden. Zum Beispiel die Beschreibung, die Isolde Kurz aus ihrem Fenster da, Café Fuderer, früher, wie heißt das, jetzt heißt es noch anders, gegeben hat, die da doch mal zu zitieren, um den Abstand zu heute, beziehungsweise die Nähe zu heute zu zeigen. Nicht? Und natürlich dann auch ein bisschen, das war dann mehr unsere Aufgabe, Tiefenschärfe, das ist Gott sei Dank konnte Herr Rösch nicht mehr fotografieren. Es gibt keinen Schandpfahl mehr auf dem Markt, Gott sei Dank. Aber wenn Sie die Akten lesen, dann wissen Sie eben, dass bis 1850 da noch ein Schandpfahl gestanden hat. Und Sie erfahren eben aus den Akten auch, dass hier im Tübinger Marktplatz der Idylle, alle Fremden bewundern diesen idyllisch schönen Platz, dass da eben auch einmal eine Frau als Hexe verbrannt ist, nicht? Und das aufzuzeigen, war uns dann auch im Text wichtig. Und ich glaube, dass das gelungen ist. Das gibt den Kontrast mit den Bildern, Marktgeschäftigkeit Und unsere Aufgabe war ein bisschen zu zeigen, was da früher gewesen ist. Wie nicht. Er musste zeigen, was heute ist, und wir durften ein bisschen dann zeigen, wie es geworden ist.
Ja, auch ist sicher eine sehr schwierige Auswahl, sich dann bei, was weiß ich, wie vielen 100 Jahren Geschichte dann auszuwählen und zu filtern, was nehme ich rein und was lasse ich raus. Oder war das relativ schnell klar bei Ihnen?
Ja, es muss ja, also bei diesem Buch ist es nicht so schwierig gewesen, denn Sie müssen ja immer den Bezug zu heute herstellen können. Sie haben ja die Bilder des Heute. Und dann müssen Sie natürlich Ihre Texte auch auf das hinschreiben, was sichtbar ist. Sie können dann sagen, früher ist es so gewesen und es hat sich so und so ergeben. Aber Sie müssen immer auf das Heute zurückkommen.
Sie sind ja beide keine Urtübinger? Beide später?
Nein, bei Gott nicht, nein.
Ja, ich bin in Reutlingen geboren und seit 1958 in Tübingen.
Da bin ich viel länger in Tübingen.
Da hat man aber also nicht mehr den Blick von außen, den hat man dann nicht mehr. Aber man lernt trotzdem auch nochmal was Neues wahrscheinlich über die eigene Stadt, wenn man sich mit so einem Projekt beschäftigt.
Sie haben schon den Blick von außen.
Ja, und ich habe viel.
Also, zumal ich, also Sie als Reutlinger und Schwabe sind vielleicht ein bisschen näher dabei gewesen. Aber ich glaube auch, dass Reutlingen und Tübingen auch in ihrer Geschichte eben so verschieden sind, dass sie, wenn man aus Reutlingen kommt, hat man einen anderen Blick, als wenn man aus Tübingen kommt. Das glaube ich schon. Aber wenn man aus Hamburg kommt, hat man natürlich nochmal einen anderen Blick, nicht?
Ganz
und
klar.
Das war schon ganz hilfreich, weil sie ganz von vorne anfangen mussten und weil sie sich von vornherein auf eine Quelle verlassen mussten, also schriftliche Quellen. Nicht eigene Erinnerung fiel aus bei mir. Ich wusste nicht, wie Tübingen ausgesehen hat früher. Ich sah, wie es jetzt aussah. Ich weiß, wie es ausgesehen hat, als ich 1949 hierher kam. Da war natürlich manches noch anders. Da lagen auch noch die Misthaufen. Insofern hat mir das geholfen, dass ich so bald nach dem Kriege und vor den großen Reinigungsaktionen nach Tübingen gekommen bin. Ich konnte mir also das, was dann Friedrich Theodor Fischer und so weiter klagend beschreibt, ganz gut noch vorstellen und durch eigene Anschauung untermauern.
Und durch diese Arbeit jetzt an dem Buch, was haben Sie da Neues über Tübingen alles gelernt? Was kam da alles noch hoch, noch dazu? Geht an beide?
Ja, also ich habe natürlich vor allen Dingen etwas über die Stadterweiterungen gelernt. Ich habe ein bisschen was vor 30 Jahren über die in Tübingen ansässige Industrie erfahren. Ich habe mich natürlich kundig gemacht, wie sieht das heute aus? Wo sind die abgeblieben? Zum Teil gab es damals noch Betriebe in der Innenstadt, die nach außen verlagert sind. Und auch das nach deren Dingen, dieses Industrieviertel hinaus, hat sich wesentlich geändert. Einiges ist schon wieder verschwunden. Nicht Wuster und Dietz, diese große Maschinenbau- oder Maschinenhalle, die gibt es nicht mehr. Da sind jetzt Neubauviertel entstanden. Und da habe ich das große Glück gehabt, dass Herr Söhlke mich eben wirklich nicht nur anderthalb Stunden erstmal in seinem Büro mit der Entwicklung vertraut gemacht hat, theoretisch, sondern dass er dann auch noch zwei Stunden mit mir durch die Neubaugebiete gefahren ist und mir das demonstriert hat. Nicht, das war natürlich ein großes Glück. Und auch, dass ich ihn fragen konnte nach den rein städtebaulichen Aspekten und nach den Intentionen, auch nicht, wieso plötzlich da hinten, ja, das war das Kasernenviertel, das wusste ich noch, ich hatte da in der Gegend gewohnt, als ich nach Tübingen kam, jedenfalls auch hinter einer Kaserne in der Bräuningstraße. Das und Reutlinger Straße fuhr sie raus, so wie sie irgendwie in die Alp fahren mussten, also es war mir schon vertraut, aber dass da nun plötzlich ein ganz neues Wohnviertel entstand, auch mit einer völlig anderen Ideologie, das habe ich damals mitgekriegt, weil das natürlich viel diskutiert wurde. Das habe ich mitgekriegt, weil ich in den Anfängen Berliner Architekten verschiedentlich durch dieses ja damals bundesweit bekannte bauliche Experiment geführt habe. Aber danach habe ich es dann auch 25 Jahre oder so nicht mehr in Augenschein genommen. Ich wusste ungefähr, wer da wohnte, aber ich war nicht mehr da. Und insofern war mir eine kundige Führung, die mich auch hinter die Kulissen hat blicken lassen, die mir nicht nur die Frontseite der Häuser, sondern auch die Gärten hinter den Häusern, die Höfe zwischen den Häusern gezeigt hat. Und nicht nur im Franzosenviertel, sondern eben auch in deren Dingen, wo ja Ähnliches, wenn auch ganz anderes entstanden ist und auch schon auf dem alten Igeria-Gelände. Nicht insofern konnten wir das alles noch mit hineinbringen. Das war großes Glück.
Die modellhaften Neubauviertel am Rande in der Peripherie von Tübingen. Was war für Sie neu?
Neu in dem Buch ist das Universitätsmuseum im Schloss. Das gab es damals noch nicht.
Ja, das war für Sie natürlich ganz toll.
Und das war natürlich eine Fundgrube für den Fotografen. Da ist auch die Dokumentation vom ersten Kunstwerk überhaupt in der Menschheitsgeschichte, das kleine Pferdchen von der Schwäbischen Alb, von der Vogelherdhöhle. Und auch die ägyptische Abteilung, die ich früher halt nur so bemerkt habe, aber habe ich jetzt doch intensiver betrachtet. Und dann der große Rittersaal mit den Gipsrepliken der großen Skulpturen, ein sehr interessantes Gebiet, und es gab sehr schöne Szenen zu fotografieren.
Bei Ihnen ist dann sicher auch immer schwierig, der Fotograf hat Material ohne Ende.
1500 Fotos waren es.
Und wie viele haben Sie ins Buch geschafft?
Es sind etwa 130, ich habe es gar nicht gezählt.
Dieser Prozess des Rausschmeißens von sehr guten Fotos, wie läuft der bei Ihnen ab? Oder gibt es da externe Hilfe oder Entscheidungen?
Ja, zunächst schaue ich mal das alte Buch an, was brauche ich, was für ein Motiv brauche ich, und dann die Überlegung, was könnte noch dazukommen. Und das war schon beim Fotografieren für mich ein wichtiges Thema. Und dann in der Auswahl muss man sehen, wie viel passt in das Buch, was ist zu viel, was lassen wir weg oder was muss vertieft werden, dass man es eben mit mehreren Fotos illustrieren kann.
Was ist rausgeflogen?
Rausgeflogen? Überall etwas. Sehr viel Innenaufnahmen von Universität. Da haben wir übernommen die Venus von Medici, die auf dem Gang ist neben dem WC. Und wir haben auch die Bibliothek, die alte und die neue Bibliothek genommen, rausgeflogen, sind dann viele Außenansichten, und überall ist was rausgeflogen. Und das tut auch manchmal weh, aber viel Wichtiges ist eben im Buch dann doch reingekommen.
Kill your darlings, nach dem Motto. Das Lokalmagazin live am Montagvormittag, und wir schauen ganz begeistert die Bilder an von Tilman Rösch im Buch Die kleine große Stadt Tübingen. Inge und Walter Jens haben die Texte gemacht. Inge Jens hat die Texte aktualisiert, die jetzt in dieser Neuauflage herausgekommen sind. Gibt es ein Lieblingsbild von Ihnen? Haben Sie beide eins?
Lieblingsbild ist für mich immer noch auf der Neckarbrücke stehend und die Neckarfront runter fotografiert. Das ist Tübingen in Nutze, und das ist es natürlich auch, und das ist für mich nicht unwichtig, wenn Sie zurückblättern in der Literatur der vergangenen Jahrhunderte gewesen. Mörike, als ich über die Neckarbrücke fuhr, musste ich mein Herz in beide Hände nehmen, nicht? Und Isolde Kurz, diese aus dem Fluss emporsteigende Stadt beschreibt. Becher, Johannes R. Becher, der die Weiden am Hölderlin-Turm beschreibt. Stefan Hermlin, der seinen Spuren gefolgt ist. Also da lässt sich schon eine erlauchte Schar vergangener Tübingen-Besucher fällt mir ein, wenn ich über die Neckarbrücke fahre. Und es ist natürlich immer schön, wenn Sie nicht nur die Gegenwart einer Stadt, sondern auch ein bisschen mit der Vergangenheit einer Stadt vertraut sind.
Die wird bei dem Blick in Richtung Hölderlin-Turm dann lebendig.
Das sagt schon was aus.
Bei Ihnen gibt es
Es gibt einige Lieblingsbilder. Zum Beispiel eins im Botanischen Garten, das war im Winter fotografiert. Da gab es keine Blätter auf den Bäumen und da sah man vorne diesen Teich, wo jetzt die Seerosen blühen. Da sah man den Blick durch die Bäume auf die Institute und nebendran ein riesiger Bambuswald. Das war eins der Lieblingsbilder. Es war auch schön im Licht. Da habe ich dann auch noch fotografiert den Blick zu dem Gewächshaus im Winter. Und da sah man alle diese vielen Schildchen, aber keine einzige Pflanze. Und da wusste ich, ich muss noch mal hin, wenn es grünt und richtig blüht in einer wärmeren Jahreszeit.
Das sind so Sachen, die nicht jeder dann auch zu sehen bekommt. Ne? Botanischer Garten, da geht der Tourist, der erste Tourist ja auch nicht hin und auch nicht die Bewohner von Tübingen. Was gibt es denn noch so für versteckte Orte, die jetzt vielleicht in dem Buch nochmal zu neuem Leben kommen?
Haargasse 1 zum Beispiel. Das ist ein Fachwerkhaus neben dem Rathaus mit einem sehr schönen Renaissance-Portal. Da hat mich Frau Jens hingeschickt. Da müssen Sie hingehen und vor allem müssen Sie reingehen und das Treppenhaus fotografieren.
Das war Ihnen so noch in Erinnerung oder war Ihnen wichtig?
Im Zuge meiner Tübingen-Erkundung im Zusammenhang mit dem Universitätsjubiläum, also vor etwa 50 Jahren, habe ich das entdeckt. Kannte in Tübingen kein Mensch, Vorderösterreich mit einem Mal in Tübingen. Diese umlaufenden Balkone zu einem Innenhof hin, umlaufenden Balkone, von denen die einzelnen Wohnungen abgehen. Wenn ich recht mich erinnere, ein Doppel, wie nennt man das?
Doppelläufiges
Treppenhaus, die da hinführen. Also etwas, was eigentlich überhaupt nicht nach Tübingen gehört und was Sie auch gar nicht hier vermuten würden, wenn ich in Sagfeit an der Glan wäre oder weiß der Teufel irgendwo da im Süden, Südosten Österreichs, da hätte ich das erwartet. Es ist wahrscheinlich auf den Einfluss der Eberhard-Mutter zurückzuführen, die aus Oberitalien stammte und die dort ein Gästehaus nicht unterhalten hat, aber das Haus zu ihrer Zeit als Gästehaus für das ja noch intakte Augustinerkloster, das war ja damals noch ein Kloster an Stifter, war damals nicht zu denken zur Zeit der Universitätsgründung, nicht? Zu Eberhards Zeit. Also ich nehme an, dass es daher kommt. Genau weiß man es nicht, man weiß relativ wenig über das Gebäude, aber ich weiß noch genau, wie mich es erstaunt hat, als ich auf meinen Tübingen-Gängen, als ich da neugierig wurde, da eben einfach mal reinging, das war damals noch möglich, und dachte, wo bist du denn hier gelandet? Nicht? Also da gegenüber von diesem eindeutig Tübinger Rathaus war ich plötzlich in einer anderen Welt. Nicht? Das und wenn war dann ich runterguckte, dann eben auch noch mal zum Stift runter, das war auch noch mal eine andere Welt. Also das sind dann so die reizvollen Dinge.
Und da mussten Sie auch wieder...
Ich musste klingeln. Ja, da wurde ein Architekt, dort habe ich geklingelt und er hat mir dann alles gezeigt und ich konnte mich dann frei bewegen in dem Treppenhaus.
Direkt das ist doch wirklich reizvoll, nicht?
Sehr interessant, ja, sehr schön.
Sie hat das auch nicht gekannt.
Mit vielen Brücken und Balkonen. Das ist ungewöhnlich, wenn man die, von außen sieht man ja nichts, man weiß es nicht. Man sieht nur das Portal, das auch sehr schön ist.
Wunderschön.
Aber viele gehen halt dran vorbei und nehmen es gar nicht wahr.
Kommen vom Rathaus und haben damit schon ihr Soll erfüllt.
Ja, sie gehen vor allen Dingen über den Marktplatz und sie müssen darauf gehen in die Haargasse, nicht? Und da ist es dann gleich links das erste Haus.
Mit Einkaufstaschen, da kann man da nicht so die Fassaden bewundern.
Sie haben gesagt, es ist nicht jetzt ein touristisches Schokoladenseitenbuch, aber Sie haben natürlich auch das Rathaus mit drin. Wie anders gehen Sie denn ran, als man es jetzt für ein Postkartenmotiv machen würde?
Ja, das Rathaus war eingerüstet und vor dem Rathaus war ein riesiges Plakat, das hinweist auf die Altstadtsanierung. Und das ist ja auch ein Thema im Buch. Und deshalb habe ich die Kanzel an der Fassade fotografiert, die jeder kennt, und eben dieses Plakat als Vordergrund. Eben hinführen zu dem Text, der die Altstadtsanierung betrifft.
Da ist dann die Baustelle zu sehen. Und
ja, da steht auch ein Datum, 2015 soll es fertig sein. Mal sehen.
Und Sie haben auch die Bacchantin fotografiert, nicht? Am Rathaus.
Ja, ja, da am Rathaus, gerade an dem Eck zur Haargasse, ist ein kleiner Bacchus. Auch der wird oft nicht wahrgenommen. Den habe ich auch fotografiert von verschiedenen Seiten und zum Teil musste ich sogar das Gerüst wegretuschieren.
Also wurde doch auch gefotoshoppt.
Ja, natürlich, das gehört heutzutage dazu. Die, die Fotos waren eigentlich Farbfotos, die ich dann in Schwarz-Weiß-Fotos umgewandelt habe.
Sonst noch irgendwelche technischen Veränderungen?
Nein, ich ändere an den Fotos eigentlich nichts oder wenig. Ich stelle natürlich den Kontrast ein und die helle die Schatten auf. Aber sonst wird da nichts manipuliert. Und ich habe versucht, strenge Fotos zu machen. Also wenn manchmal ein Foto nicht anders zu machen war, als dass das Gebäude dann stürzt, dann habe ich es hinterher wieder gerade gerückt. Weil ich fand, es ist wichtig, zu diesen strengen Texten auch ganz klare Linien in der Fotografie zu bringen.
In Sachen Technik, was benutzen Sie für Equipment? Ist das, brauchen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen,
ist aber. Spiegelreflex, Digitalkamera mit verschiedenen Objektiven. Was ich auch gemacht habe, so Panoramafotografie, dass ich mehrere Fotos aufnehme, die ich dann zu Hause zu einem Panorama zusammenfüge.
Stativ oder aus der Hand?
Aus der Hand.
Alles
auch Nachtsfotos habe ich auch aus der Hand gemacht. Da musste ich dann halt einen Laternenpfahl finden, wo ich die Kamera anlehnen konnte. Ich mache das nicht sehr gerne, mit dem Stativ zu fotografieren. Einige Fotos im Universitätsmuseum habe ich mit Stativ gemacht, weil ich da lang belichten musste.
Picken wir uns noch mal ein paar Ecken raus, die man vielleicht, die nicht zu der Schokoladenseite zählen, sondern eher so diese versteckten Orte. Gibt es da noch mal was Sie gerne hervorheben möchten, wo eben vielleicht auch eine Geschichte dazu gibt?
Ja, ich finde diesen Treppenturm in der Haaggasse, den wir abgebildet haben, und das süße Löchle, was ja dahinter ist, was zusammengehört, das ist das alte Tübinger Judenviertel, das kleine Judenviertel, über das man einiges nicht sehr Exaktes weiß. Man weiß eben nicht, ob es ein Gewürzkrämer namens Süß war, der dort gewohnt hat, oder ob es einfach ein süßlicher Geruch war, der durch die Gewürze dort verbreitet wurde. Also man kann nicht einmal den Namen genau erklären. Trotzdem, für mich war es wichtig, dieses Judenviertel, ehemalige Judenviertel ist, also dieses kleine Areal innerhalb von Tübingen, das von wenigen Juden bewohnt gewesen ist, in dem Buch festzuhalten, um erwähnen zu können, dass eben mit Universitätsgründung diese Juden Tübingen zu verlassen hatten. Nicht? Also jede Universitätsgründung oder die meisten Universitätsgründungen, ich glaube sogar, es ist sehr konsequent gehandhabt worden, hatten zur Folge, dass die Juden die Stadt verlassen mussten, um Wucher mit Studenten vorzubeugen. Man ging von vornherein davon aus, dass die Studenten leichtsinnig waren und natürlich nichts Eiligeres zu tun hatten, als sich Geld zu borgen, und dass dann also sie in dieses Wuchergeschäft kamen. Und natürlich wurde da in erster Linie mal an den Juden die Sanktionen verübt und nicht an den Studenten, denn die Studenten hatte man nur gerade in die Stadt geholt und end oder weder. Und es war völlig klar, für jeden wahrscheinlich in der damaligen Zeit, dass vor diese Frage gestellt, die Juden zu gehen hatten, zumal wenn es so wenige waren, die auch in das Wirtschaftsleben, im Wirtschaftsleben der Stadt keine nachhaltigen Spuren hinterlassen haben. Oder hatten auch damals schon nicht.
Zeugnis von frühem Antisemitismus.
Ja, also auch. Ja, das ist das eine. Und zum Zweiten gab es bis in den Beginn des 20. Jahrhunderts hinein, ich weiß nicht, wann es abgeschafft worden ist, ich habe es nicht mehr gesehen, aber im ersten Heft der Tübinger Blätter, die ich mir damals natürlich zulegte, um meine historischen Recherchen etwas anzureizen, gibt es noch ein Foto, wo an dieser Hofwand des Hauptgebäudes im Süßen Löchle ein Klohäuschen, ja, man muss schon sagen, angeklebt worden ist, von dem richtig dann so ein Rohr mit einer eleganten Biegung auf den Misthaufen geleitet wurde. Also das fand ich immer sehr anschaulich und sehr typisch für die hygienischen Verhältnisse, wie sie denn noch im Anfang des 20. Jahrhunderts in unserer Stadt geherrscht haben.
Wie haben Sie das Süße Löchle dokumentiert?
Oder? Ich habe es bei Nacht fotografiert. Es hat sich verändert, die Fassaden wurden restauriert. Es wurde zum Teil sogar Fachwerk herausgearbeitet. Und ich habe es bei Nacht fotografiert und man sieht die Straßenlaterne erleuchtet.
Es ist ein richtig schöner Wohnhof geworden.
Ja.
Nicht? Also mit umliegenden Dörfern. Das ist richtig. Also ein schöner Innenhof mitten eben nicht in einer Großstadt von großen Häusern umgeben, sondern von Häusern umgeben, die historisch zu dem Platz im richtigen Verhältnis stehen.
Der alte Teil der Stadt, die Haaggasse, und dann kommt die Unterstadt, und das steht im Kontrast eben zum Universitären und auch zu den Neubauvierteln. Wo tun sich noch Kontraste auf und Gegensätze in Tübingen, in der Architektur oder auch im Stadtbild?
Ich meine, natürlich müssen Sie dann zu den Neubauvierteln gehen. Und da gibt es eben aber auch sehr, sehr verschiedene. Jedes Neubauviertel in Tübingen hat seinen eigenen sozialgeschichtlichen, sein eigenes sozialgeschichtliches Flair. Das geht auf der Wanne jetzt eigentlich etwas verloren. Die Wanne war das erste sozusagen Aussiedlergebiet jenseits der Stadt, der eigene Infrastruktur hatte. Das wird dort schwächer. In Waldhäuser Ost ist es natürlich nach wie vor sehr ausgeprägt. Und ich habe das Gefühl, das kenne ich aber nicht gut genug, es ist auch gut ausgeprägt in den neuen Vierteln, also im Loretto und in dem Franzosenviertel. Da in der alten Weberei kann man noch nicht sagen, das weiß ich noch nicht. Aber es bildet sich sogar auch im Industrie- oder im Handwerkerpark Gen Westen aus. Also auch das ist in Tübingen sehr ausgeprägt, dass die einzelnen Gebiete immer noch scharf umrissen sind, was ich persönlich sehr, sehr günstig und sehr angenehm finde. Denn in der Universität ist es ja eigentlich nicht anders. Nicht? Auch die Universität, die sich zwar über die ganze Stadt hin ausgebreitet hat, hat ja durchaus auch geografisch, und das hat Herr Rösch natürlich dann sehr schön eingefangen, ihre Schwerpunkte. Nicht, wenn Sie darauf fotografieren, zu den Kliniken hin, wenn Sie sich das Klinikum ansehen, wenn sich die heterogenen Bauten dieses Klinikums mit Fotografenaugen ansehen, ist das natürlich was anderes. Und wenn Sie dann im Botanischen Garten stehen und sehen auf das naturwissenschaftliche Zentrum, was sich dort entwickelt. Also die Vielfalt ist schon beibehalten. Und das ist eine gewisse Chance, weil es vor der Monotonie schützt. Und das finde ich gut.
Welches Viertel, welche Ecke von Tübingen haben Sie sich ausgesucht, um Ihr eigenes Plätzchen da zu finden? Kommt das auch drin vor?
Nein, ich glaube nicht. Ne?
Eigentlich nicht. Aber es gibt ein Foto, das ich vom Galgenberg aus fotografiert habe. Da sieht man die Architektur in Tübingen. Das im Vordergrund ist da die Olga-Straße mit diesen Backsteinbauten aus der Gründerzeit. Und darüber einige Studentenhäuser auf dem Österberg. Und im Hintergrund sieht man dann die Hochhäuser von Waldhäuser Ost. Also ganz verschiedene Gebäude auf einem Bild. Und man ist froh, dass die Hochhäuser nicht mitten in der Altstadt sind.
Ja, Sie sehen sogar noch ein bisschen, das haben Sie eigentlich sehr schön gemacht, diese Villen, die da auf dem jenseits der Umgehungsstraße, die sich hochziehen nach Waldhäuser Ost. Ja. Also diese kleinen vorgelagerten Wohnungen sind nicht alles Villen, das sind dann 4- und 5-geschossige Familienhäuser. Aber dadurch, dass sie handgelegen sind, fallen sie also in diesem Blick überhaupt nicht auf. Fallen ja auch so nicht unangenehm auf. Sie sind inzwischen bewachsen. Also die Begrünung hat mir zum Beispiel sehr viel von meinen ursprünglichen Ängsten genommen. Wenn Sie sehen, da entsteht ein neues Stadtviertel, das ist so, so fürchterlich. Ich sage, um Gottes Willen, wer soll hier je leben wollen? Ja, jetzt von Herrn Söke durchs französische Viertel, auch durch deren Dinge die neuen Viertel geführt. Auch Sie sehen es schon, dass es angelegt ist in dem Lustenauer neuen Viertel. Nicht? Das ist, also ich glaube, dass man da wird gut wohnen können. Die Verdichtung, darüber brauchen wir uns heute nicht zu unterhalten, ist auch ein Thema, was mit unserem Buchstaben eigentlich auch nur sekundär zu tun hat. Nicht?